Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir starten diesen Podcast leider etwas in Trauerstimmung, nicht nur, weil Narbonne mal wieder verloren hat, auch weil wir einen, ja, kontroversen Spieler leider vergangene Woche verloren haben, Josiah Raizuke. Oskar, ihr hättet am Samstag gegen Castres spielen sollen. Das Spiel wurde ja entsprechend abgesagt. Wie hast du denn diesen Verlust von der Gegnerseite in Anführungszeichen wahrgenommen?
Ja, also erstmal wussten wir es gar nicht. Wir haben Donnerstag ganz normal trainiert. Und dann, als wir uns umgezogen haben nach dem Fitnesstraining, Gewichthebereinheit beim Umziehen, meinten die schon, habt ihr es gesehen in den News, hier Rugbyrama hat das und das geschrieben, und ich konnte es erst nicht glauben, ich dachte, die verarschen uns, aber hat leider gestimmt, und dann wussten wir aber nicht, ob das Spiel abgesagt werden wird oder nicht, haben dann am Donnerstag noch normal trainiert, und am Ende vom Training hat man uns dann mitgeteilt, dass aufgrund dieser Tragödie das Spiel abgesagt worden ist, was natürlich vollkommen normal ist. Ich glaube, das ist in so einer Situation angebracht, und das Spiel eben auf den nächsten Sonntag um 21 Uhr verlegt werden wird. So haben wir es mitbekommen. Also es war schon verrückt, gerade wenn man sich auch überlegt, was da passiert ist. So schnell kann es leider manchmal gehen, ne?
Ja. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist es ein großer Verlust, und niemand sollte sterben, schon gar nicht in dem Alter. Auf der anderen Seite, also vielleicht für den Kontext, auf der anderen Seite, das klingt sehr hart und es soll nicht so böse klingen. Er ist gestorben, nachdem er, also das Trainingszentrum von Castres ist so ein bisschen in der Sackgasse, und du musst, um dahin zu kommen, einen ebenerdigen Bahnübergang überqueren. Und er ist wohl, Raizuke ist wohl zum Training gefahren, hat vor Ort festgestellt, oh, ich habe noch was vergessen, und wollte dann eben nochmal schnell nach Hause was holen. Leider gingen zu diesem Zeitpunkt die Schranken runter, und der Zug zwischen Toulouse und Castres, was ohnehin ein Waggon eigentlich ist, ne? Also es ist kein großer Zug, kam angefahren, er wollte noch zwischen den Schranken durch und wurde dabei erwischt. Und ja, tragischer Unfall. Auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal, nachdem wir letzte Woche den kontroversen Take hatten, nicht klauen an dieser Stelle nochmal den kontroversen Take, wenn die Schranken an einem ebenerdigen Bahnuntergang zu sind, vielleicht stehen bleiben. Das vielleicht an der Stelle einmal noch eingeworfen, würde meiner beruflichen Verpflichtung auch nicht nachkommen, wenn ich das nicht nochmal betonen würde. Aber ja, natürlich für Riesenverlust für den Verein, für die ganze fijianische Community in Frankreich, von denen es ja dann doch sehr viel gibt.
Sind ja auch viele dann auf die Trauerfeier gefahren am Samstag. Ja. Es gab ja dann von Castres, hatte da was organisiert. Da hatten dann nochmal die Jungs unter sich was organisiert. Und dann hat man eben dann Abschied genommen. Und genau, von uns waren auch einige da. Also ich glaube, zwei, drei sind dann auch runtergefahren oder ein paar mehr auch. Die Anteilnahme war schon groß, wurde ja auch auf YouTube gestreamt. Ja. Leider passiert sowas halt immer wieder, ne? Also ich überlege gerade, aber ob es jetzt in Montauban ist, vor 2 Jahren, glaube ich, jetzt in Castres, so. Ja, sowas kommt da leider immer vor. Aber so einen Fall haben auch die meisten Jungs in der Kabine noch nicht gehabt, ne?
Kelly Murphy damals in Montauban gewesen. Schwierig. Ist ja auch eine sehr eng vernetzte Community, muss man ja auch dazu sagen. Oder generell, also nicht nur Fiji, die Polynesier generell sehr vernetzt, sehr eng vernetzt. Waren ja auch einige andere Spieler, die ja nochmal zur Höchstleistung an dem Wochenende aufgelaufen sind.
Kommen wir dazu nachher, bevor wir, ja, jetzt muss man so einen schweren Übergang erstmal hinbekommen. Aber vielleicht, wenn die Internetverbindung zwischen uns wieder stabil ist, mal zu versuchen, wenigstens den Newsblog weiterzuführen.
wenn wir schon bei vernetzt sind, dann ja, vernetzt Fusion. Massy und Suresnes, die beiden Drittliga-Vereine aus dem Pariser Osten? Norden? Süden? Westen? Sag du es uns?
Westen, Massy müsste Nordwesten sein und Suresnes Südwesten.
Sagen wir, aus dem Westen möchten sich gemeinsam fusionieren. Marc, sag uns mehr. Du hast bestimmt die heißen News jetzt auf Lager hier, die Insider-Infos.
Also es ist nicht, also sie haben nochmal betont, es geht dabei nicht um irgendwelche wilden Fantasien oder Spinnereien. Es sind wohl seriöse, fortgeschrittene Diskussionen für die Saison 26-27, also übernächste Saison, ein gemeinsames Team zu stellen, denn sie merken, sie kommen an ihre Grenzen, zwei ja konkurrenzfähige oder playofffähige Teams auf den Rasen zu stellen. Vielleicht für die Ausgangssituation sind ja beides Drittligisten, kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Massy war immer mal wieder Zweitligist. Suresnes ist erst in den letzten Jahren so in diese Sphären aufgestiegen, nachdem sie lange investiert haben. Haben jetzt ihre erste vollprofessionelle Saison hinter sich. Und meine Massy merkt man schon an, dass sie ein bisschen im Abklang sind. Massy historischen Ausbildungsverein, sehr erfolgreicher Ausbildungsverein, muss man ja auch dazu sagen. Aber mit der in den letzten Jahren natürlich das Problem gehabt, dass GIF bedingt, also den Nachwuchszentren der Profivereine bedingt, ihre Nachwuchsspieler gar nicht mehr bei ihnen den Sprung in die erste Mannschaft machen. Suresnes hat Wachstumsprobleme, also das merkt man, der Verein ist sehr, sehr abhängig von den öffentlichen Geldern, haben nicht so Sponsoren gefunden, wie sie sich erhofft hatten, und bei beiden Seiten natürlich ein großes Zuschauerproblem. Massy hat in ihrer letzten Zweitligasaison das Problem gehabt, dass selbst bei kostenlosem Eintritt sie Probleme darüber hatten, in die Vierstelligkeit zu kommen. Suresnes hat ein ähnliches Problem, sehr kleines Stadion, kann auch nur bedingt vergrößert werden, sind auch so in dieser 1200, 1600 Grenze irgendwie so festgeblieben. Massy hatten die Saison, ich glaube, einmal 2500 für das Derby, aber so viel mehr waren es auch nicht. Und die beiden Amateursparten würden separat bleiben, aber man würde eben ein gemeinsames Profiteam stellen. Persönlich, um jetzt mal schon mal in den Meinungsteil zu kommen, es sind nicht die Ersten, die das probieren. Fusionen sind im französischen Rugby gang und gäbe. Üblicherweise nicht mehr auf diesem Niveau. Auf diesem Niveau sind alle Fusionen oder alle angepeilten Fusionen in den letzten Jahren gescheitert. Ob das jetzt nur
Stade Français und Racing sind zum Beispiel, das war so das Bekannteste,
das war
wo dann gestreikt wurde.
Ja, und da war ja wirklich von allen Seiten mal auch berechtigte Kritik. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, war natürlich auch sehr begeistert. Wir haben euch gerade hier das Jean-Bouin für was weiß ich wie viel Geld, wie viele Millionen Euro neu gemacht und jetzt wollt ihr da gar nicht mehr drin spielen. Also so ja wohl nicht. Bayonne-Biarritz, diese Fusion stand ja auch immer mal wieder im Raum. Monemason-Dax ist ja aus allen nichts geworden. Bei Massy und Suresnes ist der Gedanke fair. Aber Massy und Suresnes haben eine Sache, die ich nicht verstehe, die die anderen Beispiele hatten. Bayern und Biarritz, die Stadien sind keine 5 Kilometer auseinander. Monemason-Dax, die Anfahrt ist was, 20 Minuten? Fair.
Ja, nicht.
Massy und Suresnes haben Stade Français und Racing zwischen sich.
Naja, ich glaube, du musst einfach nur einmal eigentlich aus Suresnes, musst du runter auf die Autobahn, dann musst du da hoch und dann ja, du wieder einfach abfahren.
Von der Autobahn halt, ne?
Ja.
Und wer schon mal nach Paris reingefahren ist, fährt man dann ja runter, sieht den Eiffelturm und da muss man einfach dann hochfahren, sozusagen, dass man den Eiffelturm hinter sich hat.
Ich schaue nochmal parallel auf Google Maps, wenn ich es aber richtig im Kopf habe, ist es so, dass quasi, also Massy am, mal gucken, wie rum ist es. Entschuldigung, ich habe mich auch geirrt. Massy ist im Süden und Suresnes ist im Norden. So rum wird ein Schuh draus. Aber ja, man fährt von Massy aus um die Autobahn rum, fast vorbei am Jean Bouin, fast vorbei an der Arena, um dann eben im Norden rauszukommen und hat eigentlich diese beiden Vereine zwischen sich. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jemand bin, der ohnehin schon nur bedingt begeistert davon war, von dem Gedanken. Und ich meine, dazu kommt ja noch, dass das Racine, also ich meine, das Trainingszentrum von Racine liegt ja sogar auf der Strecke, sehe ich hier gerade.
Aber es sind, also man muss fair sein, mit dem Auto ist es eine halbe Stunde.
Ja, das mag sein, aber es ist so viel dazwischen und
aber 25 Kilometer, ne?
Ja, ich meine, du weißt, wie es in der Großstadt ist, du bist ja auch Berliner. Ich tue mich schwer damit, einen Verein zu unterstützen, der am anderen Ende der Stadt liegt. Also ich meine, Ich komme aus Lichterfelde, das ist in Südberlin. Und die Handball war sowieso nie mein Sport, aber ich glaube, wenn, hätte ich mich sehr schwer damit getan, die Füchse Reinickendorf oder die Füchse Berlin, wie sie ja dann in der Profisparte heißt, zu unterstützen, weil die für mich gefühlt vom anderen Ende der Welt kamen. Aus dem hohen Norden, wo ich ja jetzt wohne in aller Fairness, aber trotzdem. Hätte ich schwer gefunden. Und ich denke halt, wenn ich Fan von Massi bin, oder wenn ich aus Massi komme und ich ja sowieso schon nicht ins Stadion gegangen bin, warum soll mich die Hinzufügung von Suresnes dazu bewegen, wenn ich stattdessen auch auf halber Strecke zu Stade Français oder Racine gehen könnte, die zumindest noch in einer höheren Liga spielen?
Halten wir also fest, mit Blick auf unseren Newsblog, die Fusion würde auch scheitern, richtig?
Ja, zumal es ist ja dann so ein Rechenspiel. Ne? Wir haben es bei Valence-Romand gesehen, ein Ort wird immer leiden. Aus Valence-Romand ist eigentlich heute, wenn wir ehrlich sind, Valence geworden. Und warum sollte Suresnes oder das Rathaus von Suresnes, was ja nun Hauptgeldgeber des Vereins ist, weiter den Verein unterstützen, wenn sie nun hauptsächlich in Massy spielen?
Ja, also am klügsten wäre es aus meiner Sicht, du machst die Jugendarbeit in Massy und spielst die Spiele in Suresnes. Und dann wird auch noch Suresnes, bekommt dann die Jugendspieler oder die Profis aus Stade Français, die Spielerfahrung brauchen. Denn es ist ja so, dass, also ich habe ja in Boulogne-Billancourt gewohnt, das ist ja grenzt an den 16., also an den bezirkenden Stadion von Stade Jean Bouin von Paris eben ist. Das ist 5 Meter neben dem Parc des Princes. Das ist Luftlinie. Nach Suresnes ist das keine 10 Minuten mit dem Fahrrad. Da muss man halt noch so einen Berg hoch, das dauert dann ein bisschen, aber das wird mit dem Fahrrad schwierig. Aber wenn man einen Roller hat, dann ist das wirklich 10 Minuten, das ist verrückt. Und viele wohnen übrigens auch in Suresnes, die in Stade Français spielen. Und das wäre gleich so das Beste. Und ja, aber es ist eigentlich ganz lustig, weil nämlich alle Pariser Vereine so auf einem Fleck sind am Ende des Tages. Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe in Boulogne-Billancourt gewohnt und jeden Morgen vor meiner Wohnung sind die ganzen Racing-Autos vorbeigefahren, die zur Arbeit, also von den Spielern, die dann zur Arbeit gefahren sind, in Anführungszeichen. Also ja, schon alles sehr konzentriert irgendwie, ne?
Ja.
Auf die Viertel der Schönen und Reichen. Ich meine, Boulogne-Billancourt ist ja noch teurer als Paris und der 16. ist ja schon einer der teuersten Bezirke. Aber ja. Weiß gar nicht, warum das so ist, aber das ist wahrscheinlich ein Thema für eine andere Folge. Ja,
das denke ich auch. Kommen wir aber noch zu. Also wirklich ein spannendes Thema, aber da müssen wir dann wirklich in die Historie des französischen Rugbys einsteigen, die sehr, sehr spannend ist, aber auch sehr, sehr lang. Eine lange
Komm,
Geschichte.
Komm, sag du bitte.
Hat der französische Fußball, aber man sieht sich dort an der Klippe. Und um dich geschubst zu werden, gibt es dort eine eventuelle Neustrukturierung.
Was heißt das fürs Rugby?
Das ist jetzt die große Frage. Das muss man schauen. Also vielleicht für den Kontext. Der Fußball ist aktuell so organisiert wie der französische Rugby. Es gibt, also zumindest sehr ähnlich, es gibt die Ligue, die LFP, die Ligue Football Professionnel. Das ist quasi die LNR. Das ist quasi die DLF. DFL, so rum, DLF ist ein Sender, DFL, und die vermarkten das Ganze. Und der französische Verband mit den drohenden Pleiten von noch 2 weiteren Traditionsvereinen hat jetzt seine Chance gewittert, vielleicht ein bisschen mehr Macht zurückzubekommen, denn wie das auch der DFB sieht, wie das auch France Rugby sieht, die Ausgliederung des professionellen Sportbetriebs ist einer der größten Fehler gewesen, die man gemacht hat, denn so hat man Kosten, aber keine Einnahmen.
Ist immer sehr gut, ne?
Ja. Ist in Fairness auch so ein kleines bisschen das, was Verbandsarbeit ausmacht, aber gut. Die Sache ist dann eben jetzt, dass man eine neue Struktur gründen möchte, in der die Fußballvereine selbst an der beteiligt sind, an der Vermarktung, aber eben auch der Entscheidungsanteil des französischen Fußballverbands deutlich größer wird, also auf 33% ansteigen wird und sie ein Vetorecht für alle Vermarktungsentscheidungen haben. Das heißt, sie hätten ein sehr, sehr großes Mitspracherecht. Beim französischen Rugbyverband gehen da natürlich alle Glocken an, denn sie haben am Ende, hat auch der französische Rugbyverband ja alles in der Hand. Die Lizenzen der Profivereine hängen ja alle an den Lizenzen der Amateursparten dieser Vereine. Und diese Amateursparten stellen den Profiabteilungen im französischen Rugby ihre Lizenz zur Verfügung, damit sie dort ihren Profi-Rugby spielen können. Und da muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Wenn der französische Rugbyverband sich auch denkt, naja, die haben ja Recht, wir haben ja Macht und die haben Geld. Oder auch nicht, wie wir in den letzten Folgen diskutiert haben, ist das natürlich die Frage, was das für den französischen Rugby heißen könnte. Aber ich werfe das nur mal in den Raum, weil das, wer weiß, was passiert.
Vielleicht ist es ja gut für den Rugby, vielleicht auch nicht. Immerhin haben wir die Info, das ist doch die Hauptsache. Welche Info wir auch haben, für mich persönlich auch ganz interessant, es gibt neue Kunstrasen für Mairie Nevers, das heißt also 7 Vereine jetzt mit Kunstrasen unterwegs. Und sogar ein 8er, falls Chambéry aufsteigt. Dazu kommen wir. Und vielleicht sogar noch ein 9er, wenn Stade Français auch absteigt. Also absteigt. Dazu kommen wir aber auch später. Freut mich natürlich mega. Ihr wisst alle, ich liebe Kunstrasen. Das Beste, was in Rugby je passiert ist. Aber gut, das wird wohl, auf der langen Bank jeder Verein einführen. Das ist wahrscheinlich einfach am rentabelsten. Ja. Leider. Wir alle lieben es in der Jungfernheide. Einfach auf so einem richtigen Acker-Rugby zu spielen, wo man erstmal die Maulwurf-Hügel kaputt treten muss. Aber im Profisport ist das eben nicht mehr so. Da gibt es jetzt hier die schnellen Kunstrasen, wo man sich irgendwie eine fette Entzündung holt, wenn man da mal mit einer Schürfwunde auf dem Boden liegt. Aber gut, das ist wohl so. Ich weiß nicht, du siehst also.
Ich bin ein Kunstrasenfreund. Ich find's schwierig. Ich verstehe die Argumente. Also. Na gut, die Zahlen werden sich geändert haben, aber ich kann mich mal erinnern, als World Rugby auf YouTube noch eigene Videos wirklich produziert haben, da hatten Saracens zwar in der ersten Kunstrasen, da haben sie ein Interview mit denen geführt und die meinten dann, naja, kann man über alles diskutieren, aber wir sparen damit halt jedes Jahr knapp 600.000 Pfund. Was erstmal ein sehr schlagkräftiges Argument ist. Dazu kommen natürlich gewisse Probleme. Also ich meine, das sehen wir ja zum Beispiel in Perpignan, die einfach einen richtig, richtig schlechten Rasen haben. Aber auch, weil sie ihn zum
Beispiel... Der wurde doch erneuert jetzt.
Wurde erneuert, aber auch eben als Hybridrasen. Weil die unter anderem das Problem hatten, dass sie ihren Rasen gar nicht wässern dürfen. Oder gar nicht wirklich wässern dürfen. Weil ja auch in Nordkatalonien ein Bewässerungsverbot gilt. Das ist ja... Und wir haben ja einige Städte in Südfrankreich, die einen Rugbyverein auf recht hohem Niveau haben, die alle potenziell davon betroffen sein könnten. Und auch ein Kunstrasen spart sehr viel Wasser. Auf der anderen Seite hast du die Probleme mit Mikroplastik. Es ist keine einfache Diskussion, es gibt keine einfachen Fragen. Persönlich finde ich natürlich schon einen echten Rasen schöner. Aber es ist sicherlich eine Sache, die man im Gesamtkomplex betrachten muss und der ist eben komplex.
So ist es und am Ende des Tages können wir Spieler da auch nichts tun. Außer gut Rugby zu spielen. Um vielleicht den Newsbook zum Ende zu bringen.
Du hast hier geschrieben Mayol oder nicht Mayol? Das ist hier die Frage. Erklär uns einmal auf, bitte.
Ja. Bernard Lemaitre, der Präsident von Toulon, hat jetzt im Rahmen des Spiels in Marseille in den Raum geworfen, dass Toulon ein neues Stadion braucht und sie mittelfristig sich das Stade Mayol nicht mehr leisten werden können. Er hat das gar nicht mehr weiter ausgeführt, nur eben, dass sie der einzige Verein sind, die keine außerhalb des Ticketverkaufs keine großen Einnahmen mit dem Stadion machen, und das stimmt. Allein schon Dinge wie die Afterspielpartys von Racing oder Paris sind im Mayol nicht möglich, weil das Mayol ist einfach, hat den Vor- und Nachteil, es ist im Stadtzentrum. Und die Leute kommen nicht früher ins Stadion, um dort ihr Bier zu trinken, weil die gehen ja in die Kneipe nebenan. Ist für den Fan schön, für den Verein weniger. Und die Leute bleiben auch nicht länger im Stadion, weil sie können ja in die Kneipe nebenan gehen. Oder am Hafen essen. Oder wie auch immer. Das ist für die Fans sehr, sehr schön, für den Verein etwas mau. Und die Möglichkeiten, die man da hat, sind auch gar nicht mal so groß, um das wirklich zu verändern, wobei ich denke, naja, ein bisschen kreativ könnte man schon werden, und letzten Endes mit ihrem Trainingszentrum haben die ja schon ganz gute Schritte gemacht, auch außerhalb der Spieltage Geld zu verdienen, mit ihrem Restaurant, mit ihrer Bar, mit ihrem Lifestyle-Zentrum, wie sie es schön nennen.
Ja, und der wichtigste Punkt ist ja, dass Mayol einfach so ein legendäres Stadion ist, ja. Das muss auch einfach bleiben. Also Toulon ohne Mayol, das ist doch ein bisschen schon fast traditionslos.
Ja, also ich sehe es auch überhaupt nicht, aber die Frage wurde in den Raum geworfen. In den nächsten 10 Jahren passiert da, glaube ich, nichts, aber ich finde es zumindest spannend, das einmal in den Raum geworfen zu haben. Ich meine, es wundert mich auch nicht, dass es ausgerechnet Toulon ist, die das sagen, bei dem Defizit, das der Verein hat. Naja, vielleicht Tradition, einmal noch der letzte Punkt. Die Frauenmannschaft vom FC Grenoble hat beim Derby gegen Lyon auf die traditionellen Vereinsfarben verzichtet, stattdessen in Pink gespielt. Sie wollten damit die mangelhaften Zusagen des Vereins für die Zukunft des Teams, die aber in den letzten Jahren immer wieder in den Playoffs waren, anprangern. Am Ende 10-40 gegen Lyon gewonnen. Und wir bleiben gespannt, wie es da weitergeht. Die finanziellen Schwierigkeiten hat der Verein ja eigentlich auch hinter sich gelassen. Aber mal schauen. Kommen wir aber zu Top 14, wo wir finanzielle Schwierigkeiten auch haben, aber vor allem sportliche Schwierigkeiten. Ja, gute Spiele ist eine Ansichtssache, aber spannende Spiele in jedem Fall.
Wollen wir mal anfangen mit dem vielleicht spannendsten und auch aus unserer deutschen Sicht vielleicht dem interessantesten, denn der liebe Erik hat gestartet mit Wann. 50 Minuten gezockt und dann wurde er ausgewechselt und bis dahin lag, waren auch noch vorne, haben nämlich gegen La Rochelle gespielt und in der letzten Minute oder schon nach dem Buzzer oder mit dem Buzzer das Spiel verloren, 29-30, hast toll mit einem Dropkick wirklich wunderschön über die Stangen gesetzt, und für Erik und Wann natürlich so doppelt bitter, wirklich gut gekämpft, legen dann zum Ende diesen Versuch und der Kommentator sagt auch noch oder fragt so, ist das jetzt der Versuch zum Sieg? Und 5 Minuten später kommt dieses Drop-Goal, was natürlich herausragend gespielt ist, ein herausragender Kick ist, braucht ja auch ein bisschen Mut, sowas dann zu machen, zum Dropkick anzusetzen, aber ich glaube, wir beide sind uns einig, wir waren super bitter, denn dieser Sieg hätte sie auf den Relegationsplatz gebracht.
Ja, es ist super, super bitter. Ich meine, das Spiel hatte wirklich eigentlich alles, was man sich als Rugby-Fan wünscht. Angefangen von Ron O'Gara, der sperrungsbedingt nicht auf der Bank sein durfte und 20 Minuten wie eine beleidigte Leberwurst, oder die ersten 20 Minuten des Spiels wie eine beleidigte Leberwurst in die Kamera im Teambus starrt. Herrliche Memes, kann man nichts anderes sagen. Wann mit einem schwierigen Start, nach 42 Sekunden die gelbe Karte für Charles Piotau, La Rochelle, die dann in Folge 10-0, glaube ich, in Führung gehen, und wann die sich zurückkämpfen und rankommen und das Spiel am Ende dramatisch fast gewinnen und La Rochelle mit diesem wirklich herzzerbrechenden Drop-Goal direkt nach Abpfiff, die, ich weiß nicht, der 15er von Wann, ich habe vergessen, wie er heißt gerade, der wie so ein Kartoffelsack an der Stange von dem Pfosten irgendwie zusammenbricht, als wäre gerade irgendwas in ihm gestorben. Bitter, das will man nicht mit angucken.
Verständlich.
Also schon wirklich, wirklich bitter. Das war eine große Chance und ein Spiel, das sie hätten gewinnen müssen. Haben ja auch in La Rochelle gewonnen, das Hinspiel. Das kam vielleicht auch noch verschärfend hinzu, dass da dieses Revanche-Bedürfnis da war. Aber das Spiel hat echt fast alles.
Ja, generell irgendwie La Rochelle jetzt aufgewacht, haben irgendwie richtig in die Spur gefunden, nachdem es ja schon fast gekriselt hat oder so richtig gekriselt hat. Aber sind ja auch auf dem Transfermarkt sehr aktiv gewesen. Legarek geholt, Ninashvili geholt, jetzt auch noch an, was man hört, Noah Nene von Stade Français losgeeist, der ja in Dax eine fantastische Pro-Saison gespielt hat, für die französische Nationalmannschaft nominiert gewesen ist mit 19 Jahren, glaube ich. Und dem Vernehmen nach wird er jetzt auch nach La Rochelle kommen. Das heißt, die formen da so die nächste super Backline. Ja. Und dazu, ja, jetzt auch nochmal richtig in Form gekommen mit dem Blick auf die Qualifikation. Ist natürlich jetzt für uns in Clermont jetzt nicht so super, aber gut. Ist halt jetzt eben dieser Sprintfinal, den man sprinten muss. Und da muss man halt richtig, da geht es halt richtig los. Da zählt halt jeder Punkt. Und jetzt mit La Rochelle ist da ein ernstzunehmender Gegner mehr dazugekommen.
Der Aufstiegskampf auch noch richtig spannend. Also ich glaube, wir haben aktuell
wir haben ein Spiel weniger, das muss man dazu sagen, mit Blick auf die Tabelle, ne?
Also. Ja, also ich würde sagen, 9 Teams mit wirklich realistischen Chancen. 10, wenn man großzügig ist. Aber es ist noch sehr, sehr offen und unten ist auch richtig offen. Wir hatten auf dem parallelen Platz das Spiel der Angst. Perpignan gegen Paris. Platz, was war es? 12 gegen 13. Sie haben Plätze getauscht. Spannendes Spiel, super spannendes Spiel. Kein gutes Spiel, muss man sagen.
Ja, kein Klassiker, aber vor allen Dingen eins, was halt von der Spannung gelebt hat und auch eins, was Stade Français hätte gewinnen können, vielleicht ja sogar müssen. Ich bin kein Kicker, aber Zach Henry, die entscheidenden 3 Punkte auf dem Fuß gehabt und vergibt. Das war auch mit bitter anzusehen. Also ich weiß nicht, wie du siehst.
Ja, ich bin zwiegespalten, weil sie gar nicht so hätten im Spiel sein dürfen. Haben mit
Paris oder Perpignan jetzt?
Paris, weil sie mit es war ein sehr, sehr starker Wind in Katalonien, die Tramontane, wie man sie hat gepustet, wie man sie kennt und wie man sie fürchtet. Und Perpignan haben die erste Hälfte gegen einen sehr, sehr starken Wind gespielt und Paris hat das genutzt am Anfang, um früh in dieser Halbzeit, in dieser 10-3 Führung oder was war zu kommen. Aber Stade Français hat eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt. Damit schon mal angefangen. Haben 2 Versuche gelegt. Ein sehr, sehr schöner von Dakuwaka in der ersten Hälfte. Der zweite von Makalu ist der unnötigste Versuch, den ich seit langem gesehen habe. Letzte Saison.
Was ist passiert?
Wir hatten letzte Saison diesen einen Versuch, wo der Ball von der Mahlstange abgeprallt ist und dann keiner reagiert. Oder 2 Vorbälle, keiner hat sich reagiert und was in die Richtung. Und dann konnte Bordeaux diesen Versuch legen. Das ist für mich dieser Versuch. Perpignan hat eine Gasse auf der eigenen 5-Meter-Linie, gewinnt den Ball in der Gasse sauber und was passiert? James Hall will den Ball eigentlich nur nach hinten spielen, damit Sebastian im Zeitpunkt, weiß gar nicht, ob das noch Jackie McIntyre war oder noch DP war oder ob das schon Tommaso Allan war, will eigentlich nur den Ball nach hinten spielen, damit er rausgekickt werden kann. Und Makalu fängt den Ball im Mahlfeld, legt den Versuch und super unnötiger Versuch. Also super, super unnötiger Versuch. Und wenn sie den nicht geschenkt bekommen hätten, wären sie, glaube ich, auch am Ende nicht so nah dran gewesen. Perpignan hatten in der zweiten Halbzeit, vor allem auch dank des guten Kickenspiels von Tommaso Allan, eigentlich eine sehr gute Ausgangslage. Haben sich dieses 2018 erarbeitet und Zach Henry verpasst gegen den Wind dann eben mit der Sirene diesen Kick zur Führung. Und das wäre sehr, sehr bitter gewesen, da Perpignan hat sich diesen Sieg eigentlich schon verdient oder kämpft.
Ja, generell, Perpignan finde ich eine Mannschaft, die im Offensivspiel schon einige Fehler macht, die viele Bälle verlieren, gute Chancen liefern für ja, Counterattacks, die man halt auch nutzen muss. Auf der anderen Seite ist es das Team, was die meisten Rucks contestet in der gesamten Top 14. Sind da ganz oben mit weitem Druck. Also contesten heißt halt, dass man ja, sozusagen so rein strikt, sag ich mal, du hast einen Ruck auf der 5 oder in den 5 Metern und hast dann halt dieses Ruck dann, was dann meistens von den Ecken gebildet wird, eben flutest, um die Bälle zu holen, aber sind auch sonst im Offenen extrem, extrem stark und umkämpfen viele Bälle. Das ist so, glaube ich, ihre Stärke. Und das wird auch dann der Key für uns sein, diesen Samstag, um sie zu schlagen, dass man einfach dieses Battle, diesen Kleinkrieg an den offenen Gedrängen gewinnt. Und das haben sie auch gegen Stafford sehr gut gemacht, die Bälle langsam gemacht. Und ja, wie du schon richtig sagst, sicherlich nicht ganz unverdient. Also sie haben das Spiel nicht gestohlen, aber hätte Stafford sehr gewonnen, wäre das zumindest, wie ich das sehe, auch in Ordnung gewesen. Also ein Kick kann auch mal über die Stangen gehen dann.
Ich muss ganz offen sagen, ich bin super gespannt, wie es weitergeht in Perpignan. Franck Azema war zumindest am Montag war er zu Gast bei Südradio, hat nochmal erklärt, dass in jedem Fall, egal was passiert, der Kader in der aktuellen Form in der nächsten Saison zusammenbleiben wird. Haben sich ja auch namhaft verstärkt, also gerade für diese Ruck-Situation mit Jamie Ritchie, einen der besten Ruck-Spieler der Six Nations geholt, der ehemalige schottische Kapitän. War am Samstag übrigens auch da. Jacobus van Tonder ist zwar gebürtiger Südafrikaner, wird aber gehandelt für die Nationalmannschaft. Oder für die französische Nationalmannschaft in dem Fall.
Ist der wieder fit?
Der ist wieder fit, hat gespielt und wird wohl, nach dem, was man hört, wobei es ja im Moment, ne, Saison kann doch viel passieren, ein paar Spieler sind ja noch, aber soll womit nach Neuseeland gehen. Perpignan haben einen echt guten Kader und das zeigt aber eben halt auch, wie schwer es ist für Aufsteiger mitzuhalten, weil Perpignan haben einen verdammt guten Kader und stehen trotzdem immer noch unten drin. Und das, beim Offensivspiel merkt man allerdings, das muss ich an der Stelle vielleicht noch sagen, dass ihnen Patrice Aletta wirklich fehlt. Der vorherige Cheftrainer von Perpignan, der jetzt Angriffscoach der französischen Nationalmannschaft ist, man merkt schon, dass das ein Trainer ist, der wirklich fehlt. Aber gut, so ist es halt. Ne?
So ist es halt. Was auch so ist, sind vielleicht zwei Spiele, die etwas uninteressanter waren. Ja, Toulon verliert im Velodrom 16:50 gegen Toulouse. Die logische Konsequenz, nachdem Toulouse im Champions Cup ausgeschieden ist gegen Bordeaux. Da wollte man sich nicht zweimal die Blöße geben und hat Toulon da 50 Punkte eingeschenkt. Ja, das Ergebnis spricht für sich. Und Bordeaux ihrerseits, leicht rotiert. Man bereitet sich wahrscheinlich schon auf das Champions Cup Finale gegen Northampton vor. Und das wird sicherlich mit einer der Gründe dafür gewesen sein, weshalb es in Montpellier nur zu einem 46:27 reicht. Auch da eine deutliche Niederlage. Ich weiß nicht, Marc, möchtest du zu den Spielen noch was sagen oder können wir zu den Spielen kommen, die vielleicht etwas interessanter waren und überraschender?
Ich würde auch den Schritt weitergehen. Lyon hat auch rotiert, tatsächlich vor ihrem Challenge Cup Finale zu Hause allerdings. Und haben da sehr früh auch gezahlt gegen Po, die früh in Führung gegangen sind. Auch offensiv die deutlich stärkere Mannschaft waren. Und Lyon am Ende dann eben auch zu Hause 27:29 gegen die Mann aus dem Bern verliert. Ist das eine Überraschung?
Auf jeden Fall. Also erstens habe ich nicht ganz verstanden, wieso man so stark in Anführungszeichen rotiert hat, gerade wenn man sich doch für die Top 6 qualifizieren möchte. Und man spielt eben auch gegen BAF im Champions Cup Finale. Auf der anderen Seite, ey, du hast ein Finale zu spielen, ein Finale musst du gewinnen. Und dass man da Prioritäten setzt, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Challenge Cup ist, das ist schon verständlich, weil wenn du die Saison mit einem Titel beendest, dann ist es am Ende des Tages nicht so wichtig, wie man sich in der Liga platziert, weil ein Titel ist ein Titel. Da kriegt man einen Banner für, da wird man sich daran erinnern. Und ob man jetzt Sechster oder Fünfter oder Siebter wird, ist dann mit so einem Titelgewinn vielleicht zweitrangig. Aber den muss man eben erstmal gewinnen. Denn kein Titel und keine Qualifikation, das ist dann doch etwas bitter.
Ja, ich glaube fast, so wie ich sein Interview gelesen habe, also das von Karim Ghezal, die ja jetzt, Lyon spielt jetzt am Wochenende gegen Stade Français, wo ja der gute Karim entlassen wurde. vor ein paar Monaten.
Ich habe nur die Überschrift gesehen. Ich habe nur die Überschrift gesehen. Zum Glück, ich habe das Interview nicht gelesen.
Also es sind so Untertöne, die rauskommen, dass er das Spiel vielleicht persönlich doch sogar ein kleines bisschen ernster nimmt als das Challenge Cup Finale. Vielleicht hat er auch dafür rotiert, wer weiß.
Also ich sehe nur ein Zitat, da steht, was ich die letzten 2 Jahre erlebt habe, ist verrückt.
Ja. Ja, also es klingt durch, dass er vielleicht gewisse Ressentiments gegenüber der Vereinsführung von Stade Français innehat. Hans-Peter Wild hat auch angekündigt, im Falle eines Abstiegs wird er sich aus dem Verein zurückziehen.
Ist es sicher? Das habe ich nämlich auch gehört, aber...
Oh, ich weiß nicht. Er ist halt... Ich meine, zur Wahrheit gehört auch, dass er seit Jahren nicht glücklich ist. Und er immer wieder drüber redet, aber auch immer wieder beklagt. Ich würde ja, weil niemand will den Verein haben. Und ich meine, ich kann ihn schon verstehen. Er hat echt viel gemacht. Er hat sehr viel Geld investiert. Er hat dem Verein in eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Dank ihm vermarktet Stade Français das Stade Jean Bouin. Wird da nächste Saison mit der Vermietung an Paris FC und an die Frauen von PSG viel Geld verdienen. Er hat dem Verein ein wunderbares Trainingszentrum zur Verfügung gestellt. Das alte von PSG ist aber immer noch trotzdem ein tolles Ding. Und so richtig viel Dankbarkeit und Resultate kommen irgendwo nicht zurück. Und da kann ich schon verstehen, dass er sagt, naja, also warum soll ich hier so viel Geld investieren, wenn ihr mich am Ende trotzdem alle Kacke findet? Ist dann halt irgendwo auch fair, dass er sagt, naja, gut, also noch mehr Geld in der zweiten Liga verbrenne ich dann nicht.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich hoffe, dass er das Engagement beibehält, einfach weil es für deutsche Rugby das gut ist. So viele Jungs da in der Akademie.
Ja.
Was ich gehört habe, ja auch bald vielleicht eine Verbinderin bei der ersten Frauenmannschaft. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass es die Wild-Connection gibt, auch über den Kobus. Und ich glaube, fürs deutsche Rugby, auch wenn ich jetzt die Debatte nicht aufmachen will, ist das gar nicht so schlecht, dass es einen deutschen oder einen Präsidenten gibt, der eben so eine Verbindung auch nach Deutschland hat. Ja. Und ich glaube, wir können uns alle nur wünschen, dass das auch weiterhin so bestehen bleibt. Ja. Wobei, und das gehört auch zu Wort dazu, ich jetzt regelmäßig auch von anderen Vereinen die Bitte bekomme, mir Spieler vorzuschlagen, die in Deutschland spielen, weil es eben dann doch immer schwieriger wird für einige Vereine, Talente aus Südafrika etc., Georgien zu bekommen, weil das da gute Jugendliche sind, das wissen ja inzwischen alle.
Ja. Racing, Bayonne, auch nicht
unbedingt. 24-24.
Spannendes Spiel, kein gutes Spiel.
Nee, und vor allen Dingen für Racing das nächste Spiel war zu Hause, was man nicht gewonnen hat.
Ja.
Auch nicht verloren, ne? Ist ja auch schon mal nicht schlecht, aber.
Ja, auch da hat Maurice Segons mit der Sirene die Chance, den Sieg zu holen für Bayonne. Auch das, der Kick ging daneben. Ich meine, ein brutaler Versuch von Duisova, der auch so ein bisschen so einer der wenigen Lichtblicke dieser Partie war. Aber ja, es war also super spannendes Spiel. Wichtige Punkte.
Und da treibst dieser Versuch war halt wirklich verrückt, weil selbst ein Tuilagi halt einfach so weggeflogen ist. So, tschu, und fertig war's. So, das habe ich noch nie gesehen. Also es ist dann einfach so, bei uns heißt es Jet, so eine überworfene Gasse praktisch auf den Zwölfer. Der bricht dann irgendwie 5 Tackles und rennt Tuilagi um und legt dann einen Versuch. So. Das war das halt einfach. Also, das hat dann auch nicht mehr mit Taktik zu tun, sondern es ist halt einfach, okay, gib einmal den besten Spieler auf den Platz, den Ball und dann guck, was passiert, so mäßig.
Ja. Oh, das war schon echt ein Highlight. Aber ansonsten war halt nicht viel. Bayonne hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen, aber wie so oft in der Saison eben dann nur 2 Punkte mitgenommen. Was besser ist als sonst, sonst haben sie nur oft nur 1 Punkt mitgenommen, in diesem Fall 2. Ist ärgerlich, aber damit können sie, glaube ich, leben.
Können sie mit leben, gerade. Und das kommen wir zunächst, wenn man sich mal die Tabelle anschaut. Bayonne ist auf dem 4. Platz mit 60 Punkten. Toulon auf dem 3. mit 67, Bordeaux 69 und Stade Toulousain natürlich abgeschlagen auf dem 1. Platz mit 84. Das heißt, diese 4 Teams schon fast sicher qualifiziert. Da muss jetzt doch noch einiges schief gehen, dass das dann nichts wird, die letzten 4 Spiele.
Ja.
Und dahinter wird es dann interessant. Du hast Castres, Montpellier, La Rochelle jeweils mit 53 bzw. 52 Punkten. Und dahinter 8., 9., 10., 11. Platz mit 49, 48 und 47 Punkten. Wir auf dem 9. Platz mit Clermont mit 48. Wir haben noch ein Spiel mehr. Das muss man dann vielleicht in der Rechnung mit einbringen. Aber wenn wir das jetzt gewonnen hätten, hätten wir 52 Punkte und wären damit punktgleich mit Montpellier und La Rochelle. Das heißt, 6., 7. und 8. eben punktgleich. Und dieser Kampf um die, ja, um den 5. und 6. Platz, also die beiden verbleibenden Punkte, um sich zu qualifizieren, ist, glaube ich, so spannend wie lange nicht mehr. Das zeigt, wie nah das Mittelfeld beieinander ist. Und das ist jetzt eben darauf ankommen wird, wer wirklich die stärksten Vereine sind, Mannschaften sind, um sich in diesem ja wirklichen Sprint, auf den wir jetzt zukommen, durchzusetzen. Und das Tolle an der Liga ist, dass es eben nicht nur oben um die Qualifikation interessant wird, sondern auch mit dem Blick nach unten. Wann angesprochen, letzter 36 Punkte, Stade Français dahinter 37 Punkte und Perpignan mit 40. Gehen wir mal davon aus, dass Perpignan sich auf diesem 12. Platz halten wird, dann bleibt immer noch das Duell Stade Français. Wann? Weil ein Punkt, das geht schnell. Ja, das ist dann mal ein Bonus punktieren, vielleicht auch mal dann nochmal ein Spiel gewinnen. Da ist wirklich noch alles drin. Und meine Frage an dich, Marc, wann? Können sie es noch schaffen? Glaubst du dran?
Ja, doch. Also ich meine,
vielleicht war das nicht die Spieleansage. Sie spielen auswärts in Bayern. Das wird schwer. Sie spielen zu Hause gegen Po. Das ist machbar. Und sie spielen nochmal auswärts in Bordeaux. Könnte auch machbar sein, denn möglicherweise rotiert Bordeaux ja.
Ich glaube auch, es haben keines der Teams hat einen leichten Kalender, aber ich glaube, sowas wie einen leichten Kalender gibt es auch gar nicht mehr. Aber sie haben keinen schwierigen Kalender als Paris. Paris spielt zu Hause gegen Lyon, die wir gerade schon gesagt haben. Vielleicht nochmal ein kleines bisschen extra Motivation haben. Müssen danach nach Clermont.
Was auch nicht leicht wird.
Was nicht leicht wird. Und haben dann zu Hause ein Spiel gegen Castres. Je nachdem, wie es läuft, hat Castres noch einen Playoff-Platz auszuspielen. Also auch nicht so ein Spiel, wie Stade Français früher gemacht haben. Ach, letzter Spieltag, scheiß drauf. Wir schicken unsere U16 hin und dann verlieren die einen Brief mit 44-0. Das wird nicht passieren. Castres werden sicherlich sehr motiviert antreten und Castres sind ein Team, was Stade Français auch sehr gefährlich werden kann.
Ist Stade Français seit dem 22. März nicht mehr gewonnen.
Ja.
Also wenn das so weitergeht und sich die Dynamik bestätigt, dann sehe ich, wird es schwer.
Ich möchte an dieser Stelle auch nicht unterschlagen, dass Perpignan vielleicht mit den schwersten Kalendern noch hat. Jetzt erst auswärts in Clermont, dann auswärts in La Rochelle und dann zu Hause gegen Toulouse. Das ist von den dreien sicherlich der schwerste Kalender. Weil selbst wenn Toulouse rotiert, haben wir gesehen im Laufe der Saison, auch ein rotiertes Toulouse ist noch in der Lage, mit 50 Punkten zu gewinnen. Oder zumindest hoch zu gewinnen. Perpignan hat sicherlich den schwersten Kalender noch, aber es bleibt super spannend.
Eben auch 4 Punkte mehr als der Letztplatzierte, ne? Also ein Sieg.
Ja. Ja. Kommen wir.
Ja, machst du, soll ich? Wir kommen zu Pro de Deux. Wir kommen zu Pro de Deux. Da ist das schon so ein bisschen eingetreten, was wir jetzt der Top 14 ja eben nicht haben. Und zwar ist relativ klar, wer sich qualifiziert, wer direkt absteigt, ist auch klar. Und das hat dazu geführt, dass jetzt zumindest an diesem Wochenende das ein oder andere Team dann vielleicht doch mehr rotiert hat, als man es machen würde oder möglicherweise mit ein bisschen weniger oder auch mehr Energie gespielt hat, als wir das aus der regulären Saison kennen. Das nochmal vorneweg, sodass ihr das ein oder andere Ergebnis einordnen könnt. Kommen wir vielleicht mal zu den Spielen, die aus deutscher Sicht am interessantesten sind. Der wäre vorneweg Dax Aja-Oltmann. 56. Minute eingewechselt, durchgespielt, keinen Versuch gelegt, aber sicherlich einer der Gründe, weshalb Dax doch am Ende zu Hause 10 gegen 9 gegen Agen gewinnen könnte. Warum ist dieser Weg wichtig? Für Dax ist es egal, die sind sicher dabei. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig für Aurillac. Denn Aurillac und Agen kämpfen gerade so ein bisschen darum, wer in die Relegation muss und wer nicht. Agen ist auf dem 14. Platz mit 54 Punkten und Aurillac mit 52 Punkten. Und ja, Agen verliert, bringt immer einen Bonuspunkt mit nach Hause, diesen defensiven Bonuspunkt. Aurillac auf der anderen Seite schafft es, Nevers zu schlagen vor vollem Haus. Über 7000 Leute auf, im Stadion, dicke Party auf dem Platz danach. Aber wirklich was zu feiern gab es nicht, denn Nevers verliert
20 zu 21 gegen Aurillac. Ja, von Aurillac dieses letzte Aufbäumen. Schon verrückt und ich denke auch die Überraschung des Wochenendes, oder Marc?
Ja, also das, auch ich hatte ehrlicherweise gesagt, hatte den Relegationskampf schon abgeschrieben. Und Aurillac hat das nochmal richtig spannend gemacht und bringt eben diesen Kampf ins letzte Wochenende, womit, glaube ich, keiner gerechnet hat, dass jetzt am letzten Spieltag wirklich nochmal so Spannung unten drin ist. Andere Entscheidungen an diesem Wochenende, die gefallen sind, auch von direkten Konkurrenten, waren ja dann doch ein bisschen einfacher. Also ich meine, dieses Montauban-Béziers, die ja eigentlich auch diesen sechsten Platz ausgespielt haben, sehr eindeutige Angelegenheit, aber Agen und Aurillac haben es nochmal richtig, richtig spannend gemacht und ich freue mich wirklich auf den letzten Spieltag. Also es wird sehr, sehr gut. Beide haben Heimspiele. Aurillac spielt gegen Montauban, Agen gegen Mont-de-Marsan. Agen vielleicht mit den besseren Chancen, nicht nur, weil sie 2 Punkte Vorsprung haben, sondern weil Mont-de-Marsan weder was zu gewinnen noch zu verlieren hat, während Montauban eigentlich auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hat, wenn ich gerade gucke. Sie könnten noch auf den 6. Platz kommen, aber es muss schon viel passieren, dass sie sich noch für eine Heimbarrage qualifizieren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass beide Teams rotieren, aber oder weiß ich, Mont-de-Marsan wird wahrscheinlich nicht rotieren, weil die haben ja danach nichts mehr, aber Montauban wird wahrscheinlich rotieren, aber Mont-de-Marsan wird nicht mit angezogener Handbremse spielen, wie man so schön sagt.
Denke ich auch. Generell an dem Wochenende so viele Ergebnisse, die relativ deutlich sind. Zwar ist Angoulême ja auch qualifiziert und jetzt offiziell in den, denke ich doch, also in den Top 6.
Die Top 6 mit 80 Punkten.
Stehen fest. Haben Oyonnax 44 zu 27 wirklich ja, in Grund und Boden gespielt. Das gleiche hat Colomier wenig überraschend auch mit Nizza gemacht. 46-19 und 26-14 stand es auch in Provence, denn die haben so ein bisschen sich aus ihrer Formkurve herausgekämpft, besiegen Biarritz relativ deutlich oder sogar sehr deutlich. Und das gleiche hat Montemassor bei Valence gemacht. Was interessant ist, Tim Menzel wird in der 47. Minute eingewechselt, konnte das aber auch nicht verhindern. Und damit kommen wir vielleicht zum interessantesten und dem möglicherweise vorgezogenen Finale. Der Pro de Deux, den Brief, hat gegen Grenoble gespielt vor 15.000 Zuschauern. Zuschauerrekord, ausverkauftes Haus. Aber das Spiel dann doch eher ein bisschen weniger Finale und die beiden Mannschaften, die sich nicht so sehr in die Karten schauen wollten. Richtig, Marc?
Ja, Grenoble haben rotiert. Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Eigentlich gab es für Grenoble keinen wirkliches Argument, dieses Spiel wirklich zu spielen, weil ob sie nur Erster oder Zweiter werden, ist eigentlich relativ gleich. Halbfinale zu Hause haben sie so oder so. Und dann haben sie sich doch entschieden, ja, nicht allzu viel zu offenbaren im direkten Duell. Brief hat damit die Tabellenführung übernommen, sind aber punktgleich mit Grenoble weiterhin. Ich glaube, das, was eher so ein bisschen spannend ist, ist einfach diese Kulisse in Brief, also die war wirklich, also ausverkauftes Haus, klar, Zuschauerrekord, einfach weil sie eine neue Tribüne haben, die sie vorher nicht hatten.
Kann manchmal sogar einfach sein, ne?
Aber es war halt einfach wirklich auch die Stehplätze pickepacke voll und also es war schon eine spektakuläre Atmosphäre und vielleicht auch die eine Sache, die Brief Grenoble voraus hat, im Falle eines eventuellen Relegationsspiels ist das Amédée Domenech einfach ein viel mehr Hexenkessel ist als das Stade des Alpes. 15.000 Plätzen ist immer noch ein Viertel leer in Grenoble. Ne? Fand ich beeindruckend. Also selbst
und Brief ja auch einer der Vereine, der im Falle eines Aufstieges die finanziellen Mittel hat, auch darin zu bleiben, auch wenn man sich das Recruitment anschaut. Spenden ja jetzt schon fast wie ein Top 14 Verein, rekrutieren auch wie einer, um damit vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen. Das ist wirklich verrückt, was die alles da unter Vertrag genommen haben, was Rang und Namen hat. Haben
geholt, das ist vielleicht am interessantesten, John Coney von Ulster, irischer Gedrängehalb, sicherlich einer der größten Namen, haben, den Namen finde ich jetzt hier nicht, aber auch eine zweite Reihe von den Harlequins geholt.
Nee, haben sie nicht. Nee. Also wollten sie Dino Lamb, der hat allerdings den Medizincheck mit einer Schulterverletzung nicht bestanden.
Und nicht bestanden.
Unterschrieben. Okay. Ja. Aber ja, es wäre, wäre ein großer Name gewesen, italienischer Nationalspieler. Wäre ein großer Name gewesen.
Ja, aber ansonsten, also die Saison jetzt 14 Spieler, glaube ich, schon geholt. Auf der anderen Seite aber auch 18 Spieler, die den Verein verlassen. Dieses Projekt an jungen Spielern ist, was heißt vorbei, aber sind fast alle weg. Ich bin weggegangen, Kevin Fabian ist nicht mehr da, Leo Carbono geht nach Racing, Tom Raffi geht nach Clermont, Mathis Fethier wird nach Toulon gehen. Ja, es ist also viele dieser Generation, die dann wo wir alle in der Top-Torwartbrief angefangen haben, sind jetzt nicht mehr da. Aber ich denke, das haben sie gut verschmerzen können, ein bisschen Geld verdient oder dann auch wie der ein oder anderen Star unter Vertrag genommen. Jamie Stillock von Leicester kommt. Also, denen geht's gut.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Auch Grenoble haben, finde ich, ganz anständig rekrutiert. Aber ja, ich bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Dieses Spiel wird sicherlich kein Maßstab dafür sein, wie ein eventuelles Finale ausgehen wird.
Finale. Kommen wir zum National, oder?
Ja, müssen wir ja, schätze ich leider. Vielleicht mit dem offensichtlichen Ergebnis angefangen, dass Chambéry als abgeschlagener Tabellenführer auch das Halbfinale gegen Rouen souverän gewinnt vor 6.500 Zuschauern im Stadion 39-22. Und auch das muss man sagen, Rouen hat sich nochmal ein bisschen Ehrenpunkte verdient, aber das war eine sehr souveräne Leistung von den Alpinisten, kann man das so sagen, von den Savoyarden.
Sei dir verziehen, sei es falsch, wenn es falsch sein sollte.
Souveräner Sieg. Das zweite Halbfinale war ein bisschen schlechter, also sehr viel schlechter, also sehr, sehr viel schlechter. Sehr bittere Nummer am Ende. Narbonne zu Hause gegen Carcassonne, man hatte den goldenen Weg zum Aufstieg. Halbfinale zu Hause, Finale zu Hause. Und geht mit einem Rückstand von 7-32 in die Halbzeitpause. Es wurde da noch nicht besser. Ich glaube, ich habe ja auch das falsche Ergebnis aufgeschrieben. Ich glaube, es waren sogar 42 Punkte oder so, die sie am Ende hatten. Klarer Sieg von Carcassonne. Auch dieser 22. Ehrenversuch kurz vor Ende. Also super, super bitter, ne? Vor fast 10.000 Leuten im Stadion. So eine
Klasse. Ausverkauftes passiert. Haus, es wurde richtig dick aufgefahren in der Stadt und am Ende kriegst du da 40 Dinger.
Ja.
Also Marc war auch nicht amused. Hat er mir auch eine kurze Nachricht geschickt. Das tat mir leid.
Also es war schmerzhaft mit anzugucken. Das hat echt wehgetan. Vor einer halben Stunde habe ich eine Nachricht gekriegt, dass auch Julien Saron, Brice Marc und ich habe vergessen, wer der dritte im Bunde ist, ist ja auch egal, der andere Co-Trainer, jetzt dann doch in Folge gehen müssen oder werden gehen müssen. Für mich logische Entscheidung, also jetzt nicht nur aufgrund dieses Ergebnisses, aber ich will nicht sagen, dass sie einen generell schlechten Job gemacht haben, aber die Probleme, die Narbonne hatte, existieren, seit sie da sind. Die grottige Gasse, also wirklich grottige Gasse, das maue Gedränge und einfach auch dieses mentale Ding, dass du nicht konstant 80 Minuten Rugby spielen kannst. Du hast in jedem Spiel in dieser Saison diese Phase gehabt, wo du unnötig den Gegner wieder ins Spiel gelassen hast, das Spiel nochmal spannend gemacht hast. Und darüber reden wir auch seit Jahren. Ich kann mich erinnern, bevor Narbonne das erste Mal aus der National aufgestiegen sind, habe ich noch gesagt, dass sie am Ende lassen sie den Gegner immer wieder ins Spiel und das sind Fehler, die in der Pro Ligue bestraft werden, die sie nicht machen dürfen. Das war damals schon meine Kritik und das ist jetzt schon fast 4 Jahre her. Oder 3 Jahre her. Und es hat sich seitdem nicht geändert und hat sich nicht viel getan. Und es ist ja nicht so, dass sie es nicht probiert hätten. Hatten unter anderem Trainingslager mit dem französischen National Trainerstab, also den Sturmtrainern, um die Gasse zu trainieren. Und selbst das hat nicht geholfen. Und wenn du so lange es nicht schaffst, deine Lücken zu schließen, dann kommt dann eben auch der Punkt, wo man sagt, gut, offensichtlich können sie das Team nicht weiterentwickeln und da muss man einen Schlussstrich ziehen. Aber vielleicht ist das auch eine sehr harte Einschätzung.
Ihr merkt, Marc ist auf jeden Fall mit Herz und Seele dabei. Wer auch dabei ist, ist das Rugby-League-Team von Carcassonne, nehme ich an. Die ziehen auch ins Finale in der Bonn ein, für die, die Rugby-League interessiert sind. Ich spiele am 25.05. gegen Albi, wie also im letzten Jahr.
Später. Ja.
Und ja, das ist natürlich doppelt bitter für Nabon, weil wenn Carcassonne aufsteigen sollte in Nabon beim Stadtrivalen, schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Also das ist eine absolute Katastrophe. Dementsprechend mag ich dir davon aus, du wirst schon Brie Daumen drücken, oder?
Mit allen Daumen, die ich habe.
Und ich werde Carcassonne die Daumen drücken, das heißt, sobald das Spiel gespielt ist, kommen wir nochmal auf euch zurück. Und wir haben aber auch deutsche News für euch, die deutschen Jungs verfolgen werden, es schon wissen, aber Michael Himmer und sein Team Nyon sind in die dritte Liga aufgestiegen, haben sich durchgesetzt im Barrage, also im Relegationsspiel gegen Langon, 29-17, Michael auf der Bank wurde eingewechselt und vor 5000 Fans im Stadion, dem Präsidenten von La Rochelle, haben sie den Aufstieg perfekt gemacht. Mega, oder?
Ich bin begeistert. Ich war einfach so unsicher, wie das Spiel ausgehen wird, weil Langon ja tatsächlich ein recht gutes Team sind. Aber keine Chance eigentlich gelassen. Eine kleine Chance nur gelassen. Aber wie das Finale gegen Rennes, gut angefangen, frühen Versuch gelegt. Aber eben dann auch den Sack zugemacht. Und Langon nur sehr bedingt zurück ins Spiel gelassen. Also eigentlich auf der YouTube-Uhr war die Zeit eigentlich schon um, als Langon den Versuch gelegt hat. Dann kam nochmal Nachspielzeit. Sind aber gegen die Verteidigung von Nyon nicht angekommen. Langon mit der besseren Hintermannschaft eigentlich, aber bei dem Wetter auch nicht zum Zug gekommen. War der zwischenzeitlich wirklich, wirklich geschüttet und hat Nyon die Karten gespielt. Die wirkliche Arbeit fängt jetzt natürlich an. Also das wird jetzt so eine große Herausforderung. 5000 Fans, das ist auch wirklich das Maximum, 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 was das Rugby-Stadion kann und darf, in Fairness auch. Und da muss man einfach jetzt auch schauen, wie es weitergeht. Der Fußballverein existiert ja nicht mehr. Die Stadt würde gerne sehen, dass der New York Rugby Club dort in dieses Fußballstadion zieht, was ja eine deutlich höhere Kapazität, deutlich höhere 10.500 oder so als Kapazität hat. Und leer steht und Ligue 2 Standards erfüllt, also dort vielleicht nochmal ein bisschen schöner. Aktuell hat man 3 Millionen Euro Budget für die vierte Liga gehabt. Das wird man schon tendenziell verdoppeln müssen, um konkurrenzfähig zu sein, auch weil die Wege in der National jetzt dann doch relativ weit sind, unter anderem mit Rennes, mit Orléans, mit Lille, meine ich natürlich, Olympique Marquois. Und du eben dann im Südwesten auch weiter nach Narbonne fahren musst und in die Alpen, du musst in alle Ecken des Landes, was sehr, sehr schön ist, aber auch sehr kostspielig und da wird man nochmal einiges an Geld rausholen müssen. Aber ich denke, da sind wir uns einig, dass wir ihnen in der kommenden Saison, außer gegen Narbonne, in jedem Spiel ganz hart die Daumen drücken und hoffen, dass Michael Himmer weiter einer der Schlüsselspieler dieses Teams sein wird.
Ist ja ein guter Typ und wird auch noch die ein oder andere Saison in Nyon bleiben, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und freut uns nicht nur im Podcast, sondern glaube ich, hat auch jeden sonstigen deutschen Rugby-Fan gefreut, hoffentlich.
Ja. Alle Informationen dazu, wie es in Nyon weitergeht, wie natürlich auch alle Finalspiele und den letzten Spieltag der Pro D2, erzählen wir euch natürlich in der kommenden Woche. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Rugby-Wochenende. Das Finale der National könnt ihr auf YouTube gucken. Und der französische Auslandssender überträgt auch wieder ein Spiel der Top 14 um 14:30 Uhr. Auch das also eine Empfehlung. Aus medienrechtlichen Gründen halten wir uns mal mit den Nennungen von Namen zurück von Sendern. Aber das könnt ihr euch alles anschauen. Wobei eigentlich ist es egal, TV5.
Divisango und irgendwas auf YouTube suchen. National Rugby Finale, Carcassonne schon Beria geben. Bekommt ihr richtig guten Stream. Auch übrigens schon für die Halbfinalspiele war einer da. Ja. Oder sehr gute sogar. Sehr gute Streams. Ja.
Und auf TV Senk läuft dann am 14:30 am Samstag Bordeaux gegen Castres oder Castres-Bordeaux, je nachdem. Aber ich glaube Bordeaux-Castres und auch das eine Empfehlung, wenn ihr französischen Rugby schauen wollt. Das ist natürlich beide Spiele mit französischem Kommentar, aber das sollte ja nicht das große Problem sein. Rugby ist ja eine universelle Sprache.
Eben. Und wenn ihr auch universell mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns bei Instagram schreibt unter Blöber Rugby. Genau. Podcast. Könnt ihr bei YouTube, Instagram, nicht bei YouTube, bei Instagram, sorry, eingeben, dann findet ihr uns, könnt ihr uns schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse www.info@blöblerrugby.de. Blöbler, oder?
Das war gut, ohne das www vorneweg, aber...
Stimmt, ist ja eine E-Mail-Adresse. Ja, ich bin durch heute mit dem Tag, ihr merkt das. Ja. Ist eine E-Mail-Adresse, absolut verloren. Ich tut mir leid.
Zum Nachlesen natürlich an dieser Stelle auch nochmal die Werbung für rugbynews.de, glaube ich, rugby-news.de. Dort habe ich einen Beitrag geschrieben.
Fantastischen Beitrag geschrieben.
Dankeschön. und habe nochmal die Leistung aller deutschen Spieler in Frankreich zusammengefasst. Liest auch das gerne. Und vielleicht die eine Frage kann ich nochmal kurz hin anwerfen. Die mir mehrfach gestellt wurde, weshalb Anton Segner in diesem Beitrag nicht vorkam. Ich glaube, das kam einmal als Instagram-Kommentar. Ich habe es aber auch ein paar Mal per WhatsApp gekriegt. Und die Antwort ist einfach relativ klar, weil er nicht in Frankreich spielt. Und das ist schon die ganze Antwort. aber lest den Artikel trotzdem gerne, auch wenn Anton Segner nicht vorkommt. Über den scheint ihr sowieso alles zu wissen. Aber damit entlassen wir euch, glaube ich, einfach mal in den
Wochenende des
Tages. Ja. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.